Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Die Unbeugsamen, so heißt ein Dokumentarfilm, der vor 3 Jahren ins Kino kam und Frauen der Bonner Republik porträtiert hat. Also Politikerinnen wie Hildegard Hammbücher, Hertha Däubler-Gmelin oder Christa Nickels. Der Film hat ziemlich eindrucksvoll von ihren Kämpfen um politische Teilhabe im Bonner Parlament erzählt. Nun kommt der zweite Teil ins Kino, die Unbeugsamen 2. Guten Morgen, ihr Schönen. Und dieser Teil widmet sich nun den Frauen in der damaligen DDR.
Ich finde, dass die Emanzipation der Frau das beste Erbe der DDR ist.
Alle Frauen haben gearbeitet. Die Hausfrau war die absolute Ausnahme.
Die DDR brauchte diese Frauen. Es gab keine Arbeitskräfte.
Eine Hausfrau zu sein, war auch was ganz Negatives.
Ja, das war am Ende die Schauspielerin Katrin Sass, die da zu hören war. Über ostdeutsche Frauen und ihr westdeutsches Pendant unterhalte ich mich jetzt mit dem Regisseur beider Filme, mit Thorsten Körner. Guten Tag.
Hallo.
Ja, erstmal überhaupt die Frage, warum fanden Sie das einen interessanten Satz, sich einem Land, also jetzt beiden Ländern, der Bundesrepublik und der DDR, aber vor allem über die Perspektive der Frauen zu nähern?
Naja, ich bin als jemand, der in Westdeutschland geboren ist, als Kind der alten Bonner Republik irgendwann bei meinen Arbeiten darauf gestoßen, dass Frauen total ausgeblendet, unsichtbar gemacht wurden, gerade im politischen Bereich, und fand das empörend, weil ich erst dann merkte als Mann um die 50, wie ungerecht diese Gesellschaft war, und habe dann auch versucht, diesen Blick nach Ostdeutschland für den zweiten Teil zu lenken, weil auch meine Familie aus Ostdeutschland kommt, meine Mutter kommt aus Leipzig, meine Familie ist 1960 geflohen über Berlin nach Westdeutschland. Mein älterer Bruder ist noch in Leipzig geboren. Insofern hatte ich eine, möchte ich sagen, gesamtdeutsche Kindheit, weil meine Großeltern wieder in Leipzig geblieben sind. Und da haben mich diese Fragen, wie sah das eigentlich mit Frauen in Ostdeutschland aus und hatten die da mehr Gleichberechtigung, die haben mich interessiert.
Mhm. Beim ersten Film, ich habe es ja gerade gesagt, hatten Sie Politikerinnen im Bild, im Blick. Der zweite steht nun ja irgendwie automatisch in Beziehung zum ersten, und das hat die Konzeption, denke ich, nicht ganz einfach gemacht, denn 1:1 übertragen ließ sich das Konzept ja nicht auf die DDR. Wie sind Sie in dem neuen Film vorgegangen, Protagonistinnen zu finden?
Also mir war ganz wichtig, dass man beide Teile nicht unmittelbar miteinander vergleicht, denn es kommt gerade auch jetzt wieder in diesen erregten Ost-West, auch Ost-Ost-Debatten darauf an, dass man Differenzen anerkennt zwischen Ost und West und nicht versucht, die in Anführungszeichen Ostdeutschen den Westdeutschen anzugleichen. Und deshalb war es mir wichtig, dass wir ein anderes Ensemble finden, dass wir andere Frauen finden, dass es vielleicht auch ein Ensemble wird, das ja pluraler und bunter ist, als man das vielleicht erwarten würde, wenn man über Frauen in der DDR oder über das Land handelt. Und ich wollte ganz ausgesprochen nicht einen Film über die DDR machen, sondern ich wollte einen Film über Menschen in der DDR machen und das Land dann allenfalls durch die Menschen porträtieren, aber nicht umgekehrt die Menschen zu Sklavinnen ihres Landes machen.
Und die Auswahl der Frauen, die jetzt zu sehen sind, da sind einige Künstlerinnen dabei, Katrin Sass habe ich schon erwähnt, aber auch die Schriftstellerin Katja Lange-Müller oder Barbara Mädler, Regieassistentin bei der DEFA. Also wie haben Sie die Frauen ausgewählt?
Na, man recherchiert wie verrückt und sucht in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen. Man hört sich um und schaut hierhin und dahin. Man geht manchmal zum Zahnarzt, so wie ich. Und dann sagt die Zahnarzthelferin zu mir, dann kommen sie um 23:45. Und weil ich wusste, dass die ostdeutschen Frauen oder Ostdeutsche sich so ausdrücken zeitlich auf der Chronografie, habe ich gesagt, sie kommen aus Ostdeutschland. Sagt sie, ja. Über meine Mutter wurde auch schon mal ein Dokumentarfilm gemacht. Und ich, nee. Und sie, ja, wirklich. Und tatsächlich war dann Kerstin Bienert die Tochter einer Frau, die in Volker Köpps sehr berühmten Wittstock-Zyklus eine Rolle spielt. Und dann habe ich sofort zu ihr gesagt, wollen Sie nicht mitmachen in diesem Dokumentarfilm und erzählen Sie doch bitte über Ihre Mutter und über Ihr Leben in der DDR.
Und Sie arbeiten eben mit Aussagen der Frauen, die Sie interviewen, aber auch mit Archivmaterial. Wie schwer war es, an Archivmaterial zu kommen, und wie sehr hat das dann auch letztendlich auch die Auswahl mitbestimmt?
Es war jetzt nicht schwer, an Archivmaterial zu kommen. Das ist ja alles recht gut erfasst, auch von der DEFA-Stiftung Progress, Deutsches Rundfunkarchiv. Es war eher schwierig, in den Archivalien, also in den Dokumenten, kritische oder dissidentische oder ambivalente oder abweichende Töne von Frauen zu finden, die sich diesem Gleichstrom der verordneten Ideologie entzogen. Und die gibt es und die muss man finden. Und das ist schwierig, das zu finden, weil diese Momente nicht verschlagwortet sind. Also man kann nicht ins Archiv gehen und sagen, finde mal bitte diesen abweichenden O-Ton, der nicht konform ist mit der Staatsführung. Sowas wird man nicht finden. Aber wenn man das reiche Filmerbe der DDR sich anschaut, und es gibt ja wunderbare Filme einfach, die noch viel zu wenig bekannt sind teilweise, dann findet man da Korrespondenzen, da findet man da Ambivalenzen und da findet man ganz interessante Einschätzungen von Frauenschicksalen, die nicht mit der von oben verordneten Gleichberechtigungsideologie zusammenpassen.
Wir haben ja eben schon einige Aussagen von Frauen gehört, die sagten, die Emanzipation sei das wichtigste Erbe für sie der DDR. Das ist ja auch immer dieses Bild, auch heute noch, die Frauen waren stark und unabhängig. Es gibt dann aber im Film auch diese Aussagen.
Meine Mutter war die Erste, die aus dem Haus ging und war die Letzte, die zurückkam. Unterstützung von meinem Vater hatte sie nicht.
Dann war natürlich die Männerwelt auch überzeugt, dass sie das am besten können.
Und bloß nicht in Positionen, wo sie der politischen Ebene gefährlich werden konnten.
Also soweit einige Frauen. Herr Körner, wie schätzen Sie das also ein mit dieser Emanzipation in der DDR, die angeblich so weit fortgeschritten war?
Na, wir haben ja unter anderem gerade Tina Povileit, die Schlagzeugerin, gehört und Brunhilde Hanke, die langjährige Oberbürgermeisterin von Potsdam. Und man muss das klipp und klar sagen, wahrscheinlich war der Mann in der DDR genau der alte Adam, der in der Bundesrepublik den Frauen das Leben so schwer gemacht hat. Es hat sicherlich fortschrittlichere Väter gegeben, es hat sicherlich familienpolitische Leistungen gegeben, die den Frauen geholfen haben, Familie und Arbeit miteinander zu verbinden. Aber andererseits waren sie dann doch wieder mit der Care-Arbeit, mit der Familienarbeit beschäftigt. Und nach der ersten Schicht in 8 Stunden im Betrieb haben sie dann die Hausarbeit gemacht. Sie sollten sich weiterbilden. Da hat der Staat ja auch sehr darauf geachtet und gedrängt, was einerseits eine Chance für Frauen ist. Aber andererseits, wenn sie das leisten müssen, neben all den anderen Arbeiten, ist das schwierig. Aber ich würde schon sagen, dass die Frauen, die ich interviewt habe, dass die alle sehr geprägt waren durch die Arbeit, die sie geleistet haben. Und die Arbeit hat sie dann in gewisser Weise auch resilient und stark und selbstbewusst auch gegenüber den eigenen Männern gemacht.
Es gab ja 1990 auch den Frauenreport, initiiert von Martina Grasse, der ersten und einzigen Gleichstellungsbeauftragten der DDR. Wie sah es dann da aus mit den Ergebnissen der Gleichstellung?
Na, der Film zitiert natürlich diese Ergebnisse und da kommt klipp und klar, tritt da zutage, dass Frauen weniger Freizeit in der DDR hatten, dass sie schlechter bezahlt waren, dass sie auch viel weniger Leitungspositionen einnahmen. Auch im Politbüro gab es ja kein wirkliches stimmberechtigtes Vollmitglied sozusagen. Also das sind alles Punkte, wo man dann doch sieht, ja, es gab von oben eine angeordnete quasi Gleichberechtigung, eine Ideologie, Bilder der Gleichberechtigung, aber eingelöst im Alltag wurde vieles nicht. Und dennoch, würde ich sagen, dennoch, strahlen diese Frauen auch in diesem Film ungeheure Stärke und man spürt diesen Frauen an, dass sie diese Vielfachbelastung auf ihre Art und Weise gemeistert haben.
Ja, sie beziehen bei beiden Filmen, das fand ich interessant, auch die Architektur mit ein. Also in dem Film über die Bonner Republik sehen wir diese Nachkriegsbauten in der DDR, häufig Wandmalereien. Wie sehr sagt die Architektur in beiden Ländern denn auch was aus über die Stellung der Frau oder vielleicht zumindest über den gesellschaftlichen Geist der Zeit?
Na, für diesen Film haben wir wahnsinnig viele Wandmosaike, öffentliche Kunst am Bau gefilmt und ich habe da immer versucht, das Bild der Frau, das da propagiert wurde, zu zeigen. Und ich wollte zeigen, dass das sehr utopische Bilder sind einerseits und andererseits in diesen Bildern aber die Frau dann doch wieder entweder mit der Friedenstaube, mit der Blume am Rand steht und die Führungsrolle die Männer übernehmen. Jetzt stehen diese Architekturen ja ziemlich unvermittelt in der Landschaft. Hier in Berlin, Haus des Lehrers am Alexanderplatz. Aber vieles ist einfach abgerissen worden. Und das ist auch ein Punkt, was der Film versucht zu erzählen. Der sogenannte Aufbau Ost war gleichzeitig auch ein Abriss Ost. Und mit dem Abriss der Architekturen hat man gleich die Menschen mitentsorgt und die Lebensleistungen mitentsorgt und hat die Biografien nicht gewürdigt. Und diese Hereinnahme der Architekturen oder der Architekturbilder ist ein Hinweis darauf, dass wir vielleicht auch mal innehalten in unseren westdeutschen Abrissbemühungen der DDR, sondern dass wir, bevor wir vielleicht zu einem gedeihlicheren Miteinander kommen, einfach mal erinnern, was ist da gewesen. Und dieses Land war mehr als Architektur, dieses Land war mehr als das Politbüro, dieses Land war mehr als Mauer, Stasi und Stacheldraht. Und das will der Film auch erzählen.
Im Film kommen ja auch Bürgerrechtlerinnen zu Wort, wie zum Beispiel Ulrike Poppe. Frauen, das zeigt der Film, waren wichtig für die Bürgerrechtsbewegung. Ja, irgendwie denken Sie in dem Zusammenhang auch an die bevorstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen, Brandenburg?
Na, ich denke natürlich unentwegt an diese Landtagswahlen und mich erfüllen die vielleicht kommenden Ergebnisse mit Sorge. Ich möchte mich so ein bisschen dagegen abgrenzen, dass man den Film ganz und gar im Vorfeld der Landtagswahlen als ostdeutsches Stimmungs- oder Gesamtbild versteht. Ich glaube, was der Film ja leisten kann, dass er einfach Mut macht. Der zeigt Frauen, die resilient sind, der zeigt Frauen, die empathisch sind mit anderen Frauen. Wir haben da ja ganz viele Protagonistinnen, die über ihre Mütter erzählen, von ihren Müttern erzählen. Das sind also Frauen, die sind empathisch. Das ist eine Schlüsselqualifikation für komplexe Demokratien, wenn man nicht mehr es schafft, sich in andere hineinzusetzen, zu versetzen und Fürsprache zu üben. Und das tun diese Frauen auch. Dann ist es schlecht um eine Gesellschaft bestellt. Also ich glaube, dass dieser Film ein Stück weit Unterfutter, vielleicht auch ein Stück Mutmacher sein kann in diesen Zeiten, wenn man sich auf sich selbst, auf seine Leistung besinnt und auch historisch würdigt, was die Ostdeutschen geleistet haben. Und das geht im aktuellen Diskurs vielfach unter, weil wir die Ostdeutschen nur als Problembären der deutschen Geschichte erfassen und dabei ganz viel unterschlagen, was an anderen, an pluraleren Sichtweisen da ist.
Das sagt Thorsten Körner, sein neuer Dokumentarfilm Die Unbeugsamen 2. Guten Morgen, ihr Schönen. Der läuft ab Donnerstag im Kino. Und Ihnen vielen Dank für Ihren Besuch, Thorsten Körner.
Ich bedanke mich.